sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo,
hallo
Till.
Alena. Das kann nicht wahr sein.
Du machst es absichtlich, oder? Sag mal.
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Wir machen es immer abwechselnd und dieses Mal war ich wieder dran.
Du bist doch immer dran zuerst.
Was? Nein, überhaupt nicht.
Ah, okay.
Okay, dann fang du an.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Na, wie geht's?
Ach du, eigentlich nicht gut. Ich bin krankgeschrieben, weil ich eine langwierige Erkältung habe und ja, durch die Erfahrung von anderen FreundInnen, die auch freiberuflich tätig sind, habe ich mich jetzt doch zum ersten Mal, der Arzt sagt ja immer, wollen Sie eine Krankschreibung? Und dann sage ich immer, haha, wie stellen Sie sich das vor?
Ja,
aber ich lasse mich jetzt doch krankschreiben. Also ich bin gerade krankgeschrieben, womit jetzt, glaube ich, endgültig klar ist, dass dieser Podcast entweder mein Hobby ist. Das ist jetzt sozusagen, du hast jetzt schwarz auf weiß, dass es zumindest mein Hobby ist. Oder ich es nur für meine Regeneration tue.
Ich würde auch sagen, es ist der Entlastungs- und Regenerations-Podcast. Und da du kein Geld damit verdienst, geht es auch kein Schwein was an.
Puh, absolut. Wir machen heute eine kurze Folge.
Meinst
schnell
du?
Zwischendurch.
Meinst
ja.
Du, die wird kurz? Ich bin mir nicht so sicher. Aber wir werden sehen.
Weil wir ein bisschen Troubleshooting machen wollen und irgendwie heute Morgen beide das Gefühl hatten, wir sind doch traurig, weil es so große Probleme auf und mit der Plattform Twitter gibt, die so wahnsinnig viel für uns dann irgendwie doch bedeutet hat. Übertreibe ich das oder nicht?
Nee, du übertreibst gar nicht, aber ich merke, wie ich meine, also ich bin wirklich auch richtig traurig, ich fühle mich richtig alleingelassen und irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen albern dabei, dass ich so traurig bin. Aber doch, ja, es ist irgendwie, es geht was vorbei und ich glaube, das kommt in der Form halt dann auch nicht wieder und das ist immer traurig. Und Twitter, da habe ich echt viel zu verdanken, beruflich. Also privat sowieso, aber eben auch beruflich. Kann man nicht anders sagen.
Also alle, die das jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, im Jahr 2027 auf der Eichhörnchen-Plattform gefunden haben, diesen Link oder irgendwo anders, wovon wir es noch gar nicht ahnen. Heute ist Freitag, der 18. November 2022 und ich bin zumindest um 6 Uhr morgens damit aufgewacht, dass ein Twitter-Freund mir eine Twitter-DM geschrieben hat, hey, since this is all going down, hier ist meine E-Mail-Adresse und ich so, was zur Hölle? Also Elon Musk hat seine Belegschaft ausgesperrt, weil er im Moment nicht so genau weiß, wen er alles gefeuert hat und wen nicht. Und zumindest die katastrophisierenden Leute rechnen damit, dass Twitter das Wochenende nicht überleben wird. Diese kurze Zusammenfassung von mir eben war ja aber korrekt. Also
absolut, absolut korrekt. Also ich weiß nicht, ob das nur die Katastrophisierenden sind. Ich glaube, so wird es kommen, weil wenn keiner den Laden schmeißt, ich kenne mich nicht aus mit Technik, aber ich gehe mal davon aus, dass halt irgendwann die Seite nicht mehr aufrufbar ist und dann halt alles tot ist. Ich weiß nicht, wie schnell man im Silicon Valley jetzt irgendwie mehrere hundert Software-Ingenieure einstellt, die Bock haben, 80-Stunden-Wochen zu schieben.
Unterm Schreibtisch.
Unterm Schreibtisch und Elon Musk die Stiefel zu lecken. Keine Ahnung.
Hast du schon mal unterm Schreibtisch gelegen?
Nee.
Hast du schon mal im Büro oder bei der Arbeit
übernachtet?
Übernachtet?
Nein, nicht im Büro. Ich habe einmal, für ein Entwicklungsprojekt von unserem ehemaligen Chef Andreas Lebert eine Nacht in einem Club-Hinterzimmer, also da, wo man irgendwie so Instrumente oder und leere Bierkästen stapelt, übernachtet, weil ich irgendwie eine Art Live-Reportage schreiben sollte über 48 Stunden im Club oder irgendwie sowas.
Was zur aktuellen Hölle? Was? Ja. Was?
Und quasi das aber Schreiben, also der Schreibprozess musste abgeschlossen sein innerhalb dieser 48 Stunden. Also es sollte quasi eine Live-Reportage in einem Printmedium, das da noch mindestens 8 Monate vom Erscheinen entfernt war, sein. Irgendwie eine richtig beknackte Idee.
Das war die Zeit, als die Zeitschrift noch das Leitmedium war.
Ja, das kommt einem jetzt irgendwie absurd vor, aber damals dachten wir, es wäre vielleicht ganz lustig. Es war auch nicht meine Idee, also ich habe keinen Copywriter drauf, falls es nochmal jemand nachmachen möchte. Aber da habe ich tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass sozusagen das Leben, Arbeiten und Körperhygiene und Schlafen und alles, was der Mensch so tut, am selben Ort stattfindet.
Es liegt mir die Hände rein vor Vergnügen, weil es einfach so, ach Mensch, Andreas.
Ich war jung und zu allem bereit einfach. Hast du schon mal unter dem Schreibtisch geschlafen?
Also komischerweise erinnere ich mich ziemlich gut. Wir kommen darauf, weil es natürlich, also diese eine sehr hingebungsvolle, leitende Twitter-Angestellte, hat ja am Anfang, als die Elon Musks Euphorie auch bei Twitter irgendwie noch vorhanden war, Fotos von sich getwittert, wie sie im Schlafsack unter dem Schreibtisch liegt.
Glaubst du, das war Euphorie und nicht einfach die blanke Angst, den Job zu verlieren?
Ist das im Kapitalismus nicht das Gleiche?
Ja, auch wieder wahr, du hast recht.
Ich habe den Schreibtisch bei Brigitte auf der D-Spange, an dem ich gearbeitet habe, den habe ich von unten vor Augen. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich mich vielleicht mal in humoristischer Absicht entweder unter dem Schreibtisch versteckt habe oder irgendwie so theatralisch unter den Schreibtisch gefallen bin, weil mich irgendwas so geärgert oder erfreut hat. Ich habe tatsächlich, also als ich mit meinem Freund Johannes Wächter früher dieses Büro in der Grevestraße hatte, in Grevekiez in Berlin, da habe ich tatsächlich, obwohl dieses Büro ungeheizt war und keinerlei Schlafgelegenheiten hatte, da habe ich tatsächlich, und das war vor Internetzeiten, da habe ich tatsächlich die ein oder andere Nacht in diesem Büro verbracht, weil ich irgendwie auf unfassbare Art und Weise prokrastiniert hatte, aber für sie mit 24 oder 25 Jahren noch einen auf der Grundlage von ungefähr 20 Seiten fotokopiertem Doc-Material, nicht aus der Runa und Jahn-Doc, sondern aus der Jahreszeiten-Verlag-Doc. Und eine halbe Seite Telefonnotizen mit irgendeinem windigen Psychologen, musste ich irgendwie noch eine Titelgeschichte über 7 Schritte, wie sie ihre Ehe rennt. Und die Vorstellung war halt, dass im Laufe des Tages und dann im Laufe des Abends und dann nach dem Verzehr einer sogenannten Pommespizza in der Pizzeria Vesuvio und dann nach 5 Averna und dann, wenn ich vielleicht ein Stündchen geschlafen habe, dass es mir gelingt, aus diesen 20,5 Seiten Material diese Geschichte irgendwie zu erzwingen. Das hat dazu geführt, dass ich die ein oder andere Nacht da verbracht habe.
Hardcore, richtig Hardcore.
Das war
Hardcore sein für sie.
Hardcore 1.0, weil der einzige Elon Musk, der halt mit der Knute hinter mir stand, war ich selbst. Und das vergleichsweise gute Honorar und meine eigene Saumseligkeit.
Wir müssen den Elon Musk in uns selbst abtöten.
Ja, du hast total recht.
Ja.
Du hast total recht. Der Podcast muss die Axt gegen den Elon Musk in uns sein.
Ja, siehst du? Warum können wir sowas nicht von der Steuer absetzen und uns verschreiben lassen auf Krankenkasse und so?
Elon Musk?
Nee, diese Axt, den Podcast.
Ach so, ja, stimmt. Ich weiß es auch nicht genau.
Aber lass uns zurückkommen zum Thema. Was ist dein, erzähl mal ein bisschen von deinem Twitter-Leben.
Naja, ich würde wirklich sagen, dass meine Berufstätigkeit sich auf wirklich einschneidende und dramatische Art und Weise verändert hat, seit ich aktiv bin auf Twitter. Also ich habe, komischerweise ist jetzt sehr persönlich, aber scheißegal, es hört ja keiner. Ich habe erst angefangen, auf Twitter aktiv mich zu beteiligen oder mich überhaupt für Twitter zu interessieren, als ich irgendwie im Jahr 2018, glaube ich, angefangen habe, Antidepressiva zu nehmen, die auch so eine leicht antriebsteigernde, aber vor allem würde ich auch sagen, so ein bisschen die eigene Selbstkritik-Kapazität herabsetzende Komponente haben. Und ich glaube, man braucht eine etwas verminderte Selbstkritikfähigkeit, um auf Twitter aktiv zu sein. Und das, ich weiß nicht, ich muss aber wirklich sagen, dass ich doch eher das Gefühl hatte, weil es gibt ja immer so dieses Argument, vor allem aus sogenannten liberalen oder ideologiefreien Bereichen der Gesellschaft, dass Twitter so eine Echokammer wäre. Und ich habe eher die Zeit für mich vor Twitter, also die journalistische Zeit und auch die Zeit als Buchautor, wo ich so mit mir und meinen Gedanken und eben den Leuten, die ich sowieso schon kannte, kommuniziert habe. Das war für mich so eine Echokammer. Und für mich war eigentlich Twitter so der Moment, wo diese Echokammer, wo da die Wände eingerissen wurden, weißt du?
Und ich merke das jetzt, also ich habe ja im Gegensatz zu dir noch einen Facebook-Account, wo ich ab und zu mal gucke.
Erzähl mal, was da los ist.
Gar nichts, weil ich bin da nicht wirklich aktiv. Also ich glaube, ich habe so ein paar Mal irgendwas zu Junge Frau gepostet und danach, also ich mache da eigentlich wirklich nichts mehr. Ab und zu teile ich noch einen Beitrag vom Blog meiner Schwester oder so. Aber da ich immer mal gucke, was andere da so machen, wird mir dann immer noch diese schreckliche, hier ist was du vor 7 Jahren geschrieben hast, du freust dich sicher, das nochmal zu sehen, Meldung angezeigt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob es das schon gab, als du noch bei Facebook aktiv warst.
Das war mit einem Grund, warum ich aufgehört habe, ehrlich gesagt.
Und da sehe ich dann alte Beiträge von mir und es ist wirklich ich muss mal gucken, wie man das abstellt, weil es ist wirklich jedes Mal ein Schlag in die Magengrube, was für eine Scheiße ich da von mir gegeben habe zum Teil. Also Dinge, die ich auf Twitter heute so niemals wieder schreiben würde und die eigentlich wirklich aus dem Internet gelöscht gehören. Und zwar unter anderem, weil ich auf Twitter, wie du es schon sagst, echt deutlich mehr meine Echokammer verlassen habe als jemals zuvor. Und das ist ja irgendwie auch ein Punkt. Ich meine, wir sind jetzt privilegiert genug, um uns hier in so einem Podcast drüber auszuweinen. Ja. Traurig, dass Twitter nicht mehr existiert. Aber für andere Leute, die halt in einem fucking Kriegsgebiet hocken oder gerade von ihrer Regierung totgeknüppelt werden oder so, ist es halt eine wirklich existenzielle Sache, wenn diese Plattform nicht mehr existiert und diese Nachrichten nicht mehr in die Welt kommen. Und für viele Leute war es zum ersten Mal eine Möglichkeit, sich wirklich zu vernetzen mit anderen Leuten, denen es vielleicht ähnlich geht oder die ähnliche Erfahrungen machen. Und das ist richtig, richtig bitter, was das für Konsequenzen hat. Sowas findet halt einfach nicht statt auf Instagram und ich glaube im gleichen Ausmaß halt noch nicht auf Mastodon oder wo auch immer.
Absolut. Und ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine, also es betrifft ja auch Deutschland und die ganzen deutschsprachigen Raum, die ganzen unterschiedlichen Communities und auch sogenannte marginalisierte Communities, mit denen ich erstens nicht unmittelbar die Möglichkeit gehabt hätte, in Kontakt zu treten. Und die zweitens auch einfach, genau wie du sagst, diese Stimme nicht haben. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass die Erinnerung an zum Beispiel an die Morde von Hanau, die wird wirklich auf Twitter am Leben erhalten und der Nachdruck da weiterhin zu ermitteln und die Missstände aufzudecken, aber auch die Namen zu sagen und nicht zu vergessen, wie es jetzt auch einfach weitergeht immer noch und wie die Bedrohung nicht aufhört. Das sind Sachen, die finden außerhalb von Twitter
nirgendwo statt.
Und es ist dann so ein bisschen so der Eindruck, naja, die gibt es ja vielleicht auch gar nicht. Und ich muss sagen, also wenn sich dieses Fenster jetzt wirklich schließen sollte, das ist wirklich abgesehen von aller Katastrophenlust, ist das wirklich, es ist ein Verbrechen. Elon Musk ist ein ist ein echter Verbrecher. Ja. Alina. Es tut mir leid, dass ich das hier so dir sagen muss. Also.
Du offene Scheunentore, die du einrennst. Nee, er ist ein Faschist und ein Verbrecher und einfach ein Schwein. Ein Schwein mit zu viel Geld.
Und um das mal jetzt auf die ganz unmittel, also um es jetzt wirklich mal in einer harten 180-Grad-Wende auf uns ganz persönlich oder auf mich ganz persönlich runterzubrechen, das ist mir immer wichtig.
Mm. Lass uns über
es ist halt einfach auch, es war für mich ein mega, mega wichtiges Schreibtool. Und zwar nicht nur, um irgendwie währenddessen zu prokrastinieren, sondern ich habe auf Twitter Fragen gestellt über Sachen, mit denen ich mich nicht ausgekannt habe. Ich habe Hilfe bei Recherche bekommen. Ich habe durch Magda Birkmann und viele andere Buchtipps bekommen, ohne die ich auf bestimmte Ideen nicht gekommen wäre vielleicht und ganz bestimmt. Und ich habe mich angefangen, mit KollegInnen auszutauschen, die ich sonst niemals kennengelernt hätte.
Ja, genau. Genau so geht es mir auch. Und ich habe auch tatsächlich, ich würde sagen, auch vor Junge Frau einen wirklich erheblichen Großteil meiner Aufträge über Twitter gekriegt oder ganz viele Ideen für Texte, für Glossen, für Kolumnen oder so über Twitter bekommen oder Leute, die mich in Twitter-DMs angeschrieben haben und gesagt haben, hey, willst du nicht was für uns machen?
Total, das, absolut.
Und ich bin auch ganz sicher, dass mein Buch zum Beispiel nicht so ein Erfolg gewesen wäre, wenn es Twitter nicht gegeben hätte oder wenn ich das nicht auf Twitter hätte pluggen können. Und
geht mir auch so. Und wenn es uns schon so geht, also um nochmal, genau wie du gerade gesagt hast, um das, also in unserer vergleichsweise sehr guten, jetzt ganz abgesehen vom Podcast, wir waren beide vorher schon JournalistInnen und hatten Namen Netzwerke, und hatten Netzwerke und so weiter, aber wenn es uns schon so geht, dann es ist einfach, es ist so fahrlässig und verheerend und vielleicht ja aber eben auch ein Kollateralschaden, der von jemandem wie den vielen, vielen Elon Musk-Fans, die es auch in deutschen Medien gibt, gerne in Kauf genommen wird, dass halt einfach Leute weniger eine Stimme haben, die
weniger gesehen werden.
Noch weniger gesehen werden und noch weniger Möglichkeit haben, ihren Shit zu verkaufen und sich irgendwie darzustellen.
Ja, ich glaube echt. Für Freiberufler ist es eine richtige Katastrophe. Also für Freiberufler in den Medien ist es eine richtige Katastrophe, wenn es den Laden nicht mehr gibt.
Wir reden jetzt hier die ganze Zeit von der Plattform Twitter schon im Präteritum.
Ja.
Eigentlich so ein bisschen schon unter der, wie soll ich sagen, also in der Hoffnung, totgesagte leben länger, oder?
Ja, klar, ja. Wer weiß, vielleicht geschieht ein Wunder. Ich weiß aber nicht so richtig, was es sein könnte.
Also mein Vater hat ja immer gesagt und sagt es auch heute noch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Alina.
Ja, aber haben wir das nicht auch gesagt, als Trump Präsidentschaftskandidat war? Und als das dann wurde, haben wir dann nicht auch alle gesagt, naja, so schlimm wird es schon nicht werden?
Nee, wir haben es nicht alle gesagt. Nicht ich kann alle. Dir Brief aber so, Siegel und Screenshot belegen, wer das gesagt hat, aber ja, du Leute, hast es halt, nicht gesagt und ich habe es auch nicht gesagt.
Ja, und Leute, die sich damit auskennen, wie das ist, wenn man aufs Maul kommt, die haben es auch gewusst.
Das Amt wird ihn formen.
Aber viele, sehr viele und eben gerade in den, sagen wir mal, etablierten Medien haben lange daran festgehalten, es wird schon alles nicht so schlimm.
Bis letzte Woche.
Werden, genau. Und insofern doch, ich glaube, der Abgesang ist berechtigt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist interessant, dass du das gerade sagst, weil, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, aber Twitter war für mich schon auch wirklich, und ich bleibe jetzt beim Imperfekt, es war für mich total interessant, weil es eben auch so diesen des Kaisers neue Kleider-Effekt hat, dass ich also wirklich dann, als ich angefangen habe, quasi Stunden auf Twitter zu verbringen, gemerkt habe, wie die Wurst gemacht wird. Also gewisse namhafte Seite-3-Autoren oder Kolumnisten und so weiter, ungegendert, kein Zufall, so auf ihre Ideen kommen und was denen so für Hirnfürze durch die Windung schießen Und mit was für Banalitäten Leute im Grunde genommen sich schon auf Twitter äußern und dann am Sonnabend darauf im Spiegel irgendwie nochmal 200 Zeilen mehr vom Gleichen. Also ja. Wirklich einfach sagenhaft, absolut legendär. Und ich habe auf Twitter wahnsinnig viel Liebe und Respekt und Nähe zu und für ganz viele Menschen bekommen, neu dazugewonnen, und ich habe aber auch wirklich den Respekt
verloren vor ganz vielen Leuten.
Verloren. Und ich weiß ehrlich gesagt kaum, was irgendwie, also ich finde das eine so wertvoll wie das andere, weil das war eine Desillusionierung, die für mich auf den letzten Metern meiner Berufstätigkeit irgendwie auch echt bitter notwendig war.
Ja, und auf eine Art auch ganz heilsam, oder? Eigentlich ist es ja gut, wenn man sieht, wie die Wurst gemacht wird. Weil man sich dann nicht mehr so arg in die Wurstfabrik zurückwünscht.
Na genau, und weil wir beide ja selber die Wurst machen, war dann für mich auch, ich dachte immer, ich bin der Einzige, der die Wurst so macht und der halt irgendwie eine halbe Idee hat und sich dann hinsetzt und darüber ein 8000-Zeichen-Essay schreibt und sich dann dafür aber 3 Wochen schämt und dann aber zu sehen, dass Leute, die wesentlich, wesentlich bekannter und besser bezahlt sind, genauso arbeiten und sich null dafür schämen, das war für mich mega entlastend auf eine Art auch.
Ja, das stimmt. Es hat mich auch wieder doch nochmal darin bestätigt, dass es irgendwie ganz gut ist, dass ich keine Reporterin geworden bin. Weil ich finde zum Beispiel auch, dass die Reportage als Form, wenn man viel auf Twitter ist, einfach überhaupt nicht mehr funktioniert, weil man so viel unmittelbarer und klarer und zum Teil eben ja auch analytischer, wenn man eine gut kuratierte Timeline hatte, nah dran war an bestimmten Sachen. Und dann muss ich mir das nicht eine Woche später im Spiegel durchlesen, tut mir leid. Sei denn, Klaas Relotius hat es geschrieben, dann war es natürlich eine Freude.
Also ich würde im Moment, ja, ich würde alles von Klaas Relotius lesen, muss ich auch wirklich sagen. Ist einer der wenigen Reporter, von dem ich jetzt alles lesen würde. Also ja, das gebe ich dir total recht. Weil du halt auch merkst, es man konnte sich auf Twitter halt die Sachen selber kuratieren. Und wenn man das eine Weile geübt hat, und wenn man auch mal darauf hingewiesen worden ist, dass man Mist geretweetet hat oder dass man unsinnige Schlüsse gezogen hat oder dass man jemanden verletzt hat, wurde dieses für sich selbst ungefilterte Sachen zu filtern und für sich selbst auch zu kuratieren, irgendwann finde ich so organisch, dass du wirklich das Gefühl hattest, ja, also jetzt nochmal so einen Typen, der da irgendwie hingefahren ist, um mir zu sagen, welche Musik im Hintergrund gelaufen ist. Das braucht es wirklich, braucht es nicht mehr.
Tja, und, versuchst du dir ein paar Sachen auch schön zu reden? Also ich denke jetzt mal so, naja, du hast schon echt, es war schon auch nicht so ganz gesund, wie viel Zeit du auf dieser Plattform verbracht hast und wie abgelenkt du warst davon, und vielleicht fängst du jetzt wieder mehr an zu lesen, vielleicht arbeitest du jetzt mal konzentrierter, wenn das wegfällt. Also auf eine Art ist es auch ein bisschen ein Drogenentzug, aber
ja, also ich muss ehrlich sagen, das geht mir nicht so, es geht mir höchstens so. Also ich wünschte manchmal, das Einzige, was ich bereue, ist die Zeit, die ich auf Twitter war, während meine Kinder neben mir gesessen haben. Aber gut, ich finde, man muss sich dann auch als Kind halt mal fragen, wenn man nicht mal mit einer Umsonst-Plattform irgendwie konkurrieren kann, was hat man dann eigentlich, also vielleicht kommt dann da einfach auch nicht. Nee, im Ernst, also das ist schon, wo ich, also die 5, 6, 7, 8 Momente, wo die Kinder zu mir gesagt haben, Papa, du bist ständig auf Twitter, die sind mir im Nachhinein wirklich unangenehm. Ansonsten, ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Nutzungsart. Ich glaube, du warst vielleicht konstanter. Ich glaube, ich war mehr so eruptionsweise sozusagen. Also ich war teilweise auch wieder 5 Tage fast gar nicht und habe dann halt irgendwie 40 Tweets hintereinander abgeschickt und war 6 Stunden auf Twitter oder so. Ich weiß es nicht.
Ich war schon einfach wirklich echt immer da. Und das war natürlich auch super, soll ich mal sagen. Es war jetzt so in den letzten Pandemiejahren und so. Und wenn man nachts wach gelegen hat, dann wusste man halt immer, irgendwer ist halt immer da. Also man fühlt sich halt, oder ich habe mich deutlich weniger isoliert und alleine gefühlt durch Twitter. Und deswegen war ich da schon verdammt viel und habe verdammt viele Sachen vielleicht dann auch irgendwie schleifen lassen oder nicht so gemacht, wie ich sie eigentlich machen wollen würde. Ich musste die ganze Zeit an eine Freundin denken, die sehr viel geraucht hat und dann aber aufhören musste mit dem Rauchen und mir dann mal gesagt hat, ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub und ich freue mich überhaupt nicht drauf, weil ich weiß, dass ich nicht rauchen kann. Ich weiß nicht, wie irgendwas in meinem Leben jemals wieder Spaß machen soll ohne Zigaretten. Ja. Und wenn man das so hört, weiß man natürlich, was für ein Quatsch das ist. Und sie wusste es in dem Moment auch. Aber ich habe ein ähnliches Gefühl gerade.
Echt?
Was,
ja, okay.
was meine Glücksgefühlzufuhr betrifft, wenn ich nicht bei Twitter bin. Ja.
Okay, wow. Also ich bin, ich muss sagen, bei mir ist das Ganze im Moment schon auch mit so einer gewissen Zerstörungslust und Lust am Untergang. Mhm. Die ich leider auch immer habe, verbunden und auch mit dem, also ich muss mich dann wirklich tatsächlich auch darauf besinnen, was Twitter eben für viele andere Menschen bedeutet im Vergleich zu mir und dass es eben noch auf eine andere Art wertvoll ist. Ich habe so eine komische, ich will jetzt nicht so eine Veränderungssehnsucht nennen, aber ich bin dann auch immer, ich bin gespannt, wie das dann zum Beispiel jetzt wäre ohne Twitter oder wenn man plötzlich diese App aufmacht und dann kommt halt wirklich die ganze Zeit nur der sich drehende blaue Kringel und nichts passiert mehr. Also
oder so ein finales Elon Musk Standbild oder sowas. Ich bin echt gespannt, wie das dann am Ende wirklich aussieht, wenn der Laden dicht gemacht wird.
Und ich meine, wenn es jetzt wirklich dazu führt, dass, ich meine, Elon Musk muss 13 Milliarden an Krediten bedienen und wenn jetzt Twitter tatsächlich nur noch 7,5 Milliarden wert ist und bald möglicherweise, wenn es eben nicht mehr funktioniert, gar nichts mehr wert ist und die Tesla-Aktie weiter abstürzt.
Das war es uns wert.
Wer war es? Die Frage wollte ich gerade aufwerfen. Also war es dann, dass am Ende mich wert, mir persönlich wäre es das wert gewesen, muss ich sagen, aber der Preis, den viele andere dafür bezahlen müssen, ist unter Umständen zu hoch. Ach,
ich wollte gerade sagen, das Unglück eines Mannes, der es definitiv verdient hat, ist dann auch am Ende nicht besser als das Unglück der vielen, 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 die von seinen Entscheidungen abhängig sind. Aber klar, ich freue mich, das ist wirklich das einzig Gute, was dabei rauskommt, dass ich mich freue, ihn scheitern zu sehen, aber solche Leute fallen doch immer weich.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es schwierig ist, genau wie, also ich glaube, dass von der Persönlichkeitsstruktur, ich bin ja bekannt für meine Ferndiagnosen, Donald Trump und Elon Musk sehr ähnlich sind und ich finde es immer wieder wahnsinnig faszinierend, so anzusehen, wenn Leute so ihre Bedürftigkeit nach Aufmerksamkeit und nach Zuspruch wirklich so überhaupt kein bisschen zügeln können. Also bei Elon Musk bis hin zu der Tatsache, dass er halt wirklich nicht aufhören kann zu twittern, selbst wenn sein Arsch lichterloh in Flammen steht.
Ja, und irgendwelchen 12 Follower, Fanboys irgendwie antwortet, die ihm irgendwelche Druckos schicken mit irgendwelchen Stoß.
Und ich meine, Donald Trump muss Leute in Mar-a-Lago mit Waffengewalt daran hindern, den Saal zu verlassen, damit sie seine Rede zu Ende anhören. Das heißt also, dieses sich nicht entblöden und sich nicht, ich glaube, dass dahinter steht wirklich eine, ich glaube, dass jemand wie Elon Musk zu keiner Sekunde des Tages wirklich richtig glücklich und richtig zufrieden ist. Und dass Twitter schon für ihn so der ultimative Beliebtheitswettbewerb war, nämlich doch vielleicht noch sowas wie spürbare Beliebtheit entweder bei seinen Fanboys zu zementieren oder von anderen zu bekommen. Und wenn das nicht gelingt, ich glaube, das dringt schon emotional irgendwie durch. Und ich wünsche das niemandem, aber ich wünsche es ihm sehr. Wenn ich jetzt über Unglück rede, übrigens, es ist schon auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich vorhin vergessen habe. Also in meiner Mental Health Mini-Geschichte hat Twitter schon auch wirklich eine sehr große Rolle gespielt. Also es ist jetzt weniger so, dass ich zum Beispiel bin ich schon, ist das noch das Leben, da bin ich schon depressiv, nicht geschrieben hätte durch Twitter. Das hat damit weniger zu tun. Mhm. Aber diese Wechselwirkung, also ich war halt immer so ein bisschen auf Twitter und ich habe tatsächlich auf Twitter dann so 2016, 17, da war ich aber immer nur passiv, das erste Mal gelesen, dass so Leute, die ich kannte und die ich irgendwie toll fand, hier Rachel Bloom und Andy Richter über ihre Depressionen geschrieben haben oder das überhaupt so erwähnt haben. Und wo ich, das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, okay, also wenn Leute so auf dieser riesen öffentlichen Plattform darüber reden, dann ist das vielleicht auch doch was, wo man noch mal genauer hingucken kann. Und dann, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und auch auf der Suche nach Therapie zu sein und so, da gab es schon auch wirklich Monate und vielleicht ein, zwei Jahre, wo so eine lose Depri-Community mhm. auch im deutschen Twitter für mich echt total wichtig war. Und mhm. ich meine, ich bin wirklich nicht irgendwie lebensbedrohlich davon betroffen. Trotzdem war es mega wichtig für mich und ich kann mir echt nur zu gut ausmalen, wie wichtig es für Leute sein muss, die halt noch härter getroffen sind, weißt du?
Ja.
Also auch das reißt Elon Musk mit seinem brennenden Arsch alles ein gerade.
Ja. Ja, das stimmt. Und auch, das hat natürlich definitiv nicht dieselbe Fallhöhe, aber ich zum Beispiel bin auch, ich mag die kleinen Bots, denen ich folge. Ich hab liebevolle Gefühle nicht nur gegenüber den tatsächlich irgendwie realen Twitter-Usern, mit denen ich mich austausche, sondern auch den kleinen automatisierten Kunstfabriken.
Total.
Die mir irgendwie, die mich amüsieren und die mir Spaß machen und manche auch, die mich daran erinnern, mal durchzuatmen und die Kiefer auseinanderzunehmen und die Schultern hängen zu lassen, um mal einen Schluck Wasser zu trinken. All diese Sachen, an denen hänge ich echt und ich bin richtig, richtig, richtig traurig, sowas Kleines, Lustiges, total Banales, aber irgendwie dann trotzdem meinen Tag schöner machendes nicht mehr zu haben. Völlig abgesehen von den Communities, klar.
Total, du hast total recht. Also gerade auch so, das muss ich auch sagen, also durch Twitter ist auch wirklich richtig so ganz viel Hübsches in mein Leben gekommen. Ja, genau. Also ich habe so, also es ist wirklich das beste Wort, was mir dafür einfällt. Und ich gebe dir total recht. Und es sind Sachen, so Kleinigkeiten in mein Leben gekommen, die ich ansonsten einfach nicht erlebt hätte.
Mhm.
Jetzt Stichwort Trötcafé. Du hast, man muss sich ja bei Mastodon für einen Server entscheiden, ja. Wenn man, und du hast dich für den Server Trötcafé entschieden. Was ist Trötcafé und warum hast du dich für Trötcafé entschieden?
Ich weiß es nicht, es war der einzige, also als ich die App geöffnet habe, hieß es hier, such dir mal einen Server aus. Social ging nicht irgendwie. Ich glaube, ja, der war da irgendwie überlaufen. Und dann gab es nur so, Berlin gab es auch nicht, dann gab es so Thüringen, Hessen, Kassel Server und da wollte ich irgendwie nicht hin.
Und ich hätte dich so gesagt, gefeiert, wenn du einfach total random Thüringen Social oder Kassel Ultras genommen hättest.
Und der Einzige, der irgendwie einigermaßen neutral aussah, ohne jetzt sozusagen so ganz klar eine Community zu definieren, also irgendwas mit Journalismus oder Autoren oder Literatur oder so gab es da irgendwie auch nicht. Also jedenfalls nicht, als ich diese App runtergeladen habe, es mag jetzt anders sein, war Trötcafé. Und da bin ich jetzt halt @schnallina @tröt.café. Ich finde es irgendwie albern, aber ich habe mich mit der App auch noch nicht genug befasst. Ich weiß, man kann den Server auch noch mal irgendwie wechseln, aber
ganz einfach,
ich habe noch nicht mal geschnallt, wie ich mein Header-Bild irgendwie ändere. Das geht bei mir irgendwie auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das buggt und hakt noch alles ganz schön. Aber naja, gut, es ist, ich will mich auch nicht beklagen.
Warum nicht eigentlich?
weil ich das Gefühl habe, das sind irgendwie so ein paar süße Nerds, die da halt diese Server bereitstellen und jetzt so total überrannt werden von diesen ganzen traurigen, zynischen Twitter-People, die irgendwie eine neue Heimat brauchen und die so unter sich waren. Es war irgendwie kuschelig und schön und jetzt kommen wir alle mit unserem sarkastischen Weltuntergangs Getröte in ihre schöne heile Welt und machen uns über Begriffe wie Tröten lustig.
Du hast total recht, du hast absolut recht und es ist wirklich...
Das ist echt wie die Cool Kids stürmen irgendwie den Spielplatz, gerade war irgendwie alles schön und jetzt kommen irgendwie die großen Jungs mit dem Fußball und schießen die Sandburgen kaputt.
Genau, und wissen aber auch überhaupt nicht, wie man selber eine Sandburg baut.
Genau,
und,
möchten in Wahrheit auch eine Sandburg bauen, aber sind noch ein bisschen zu cool dafür. Ja.
Ach, du hast total recht. Es ist auch leider wirklich, wirklich so, dass ich Mastodon mit einer Mischung aus Resignation, Scham, Abneigung und Wohlwollen betrete. Und es ist irgendwie eine Mischung, die ich eigentlich das Gefühl hatte, in meinem Leben irgendwie überwunden zu haben. Ich fühle mich auch echt wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Also,
aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehöre da eigentlich nicht so wirklich hin, aber ich will auch nicht, ich habe auch FOMO, ich will auch nicht dabei sein. Ich kann auch nicht zurück zu Facebook kriechen, das ist irgendwie entwürdigend.
Vielleicht kommt aber jetzt statt nach ein paar Wochen nach FOMO Jomo.
Ja, wer weiß. Wer weiß, dann muss ich lernen, Insta-Stories zu machen. Aber ich bin einfach nicht so ein visueller Mensch. Ich kann das irgendwie nicht, kapiere diese Plattform nicht.
Oder wir hören ganz auf mit allem.
Wir hören ganz auf mit allem. Ja, wer weiß, ey. Nee, wäre
okay,
auch traurig.
Wir müssen den Eumel jetzt hier hinten nochmal ein bisschen hochjagen irgendwie.
Ja. Guck mal, wir haben über Twitter auch echt unseren Podcast ganz schön geplagt, finde ich. Oder?
Ja, ich würde sagen, dass wir tatsächlich unabhängig von Twitter angefangen haben mit dem Podcast. Aber klar, damit du überhaupt erstmal, das ist halt genau die Sache. Also wir haben eigentlich mit dem Podcast, genau das erlebt, was jetzt eben ganz vielen Leuten, die es noch wesentlich nötiger haben, kaputt gemacht wird. Mhm. Auch wenn, ja, du musst halt auf irgendeiner Plattform, musst du halt schneeballartig anfangen, eine, wie auch immer, große Öffentlichkeit auf dich aufmerksam zu machen. Und das war für uns mit dem Podcast definitiv Twitter.
Mhm. Ja.
Und ich meine, jetzt hat der Podcast Twitter überlebt. Das ist schon auch, also ich würde mal sagen, Elon Musk 0, sexy und bodenständig 1.
Absolut, ja. Ja, das stimmt. Guck mal, ein bisschen machen wir noch.
Und wir haben weniger Geld mit dem Podcast verloren als Elon Musk mit Twitter.
Das stimmt.
Elon Musk 0, sexy und bodenständig 2.
Ja.
Das ist eigentlich, ist eine...
Total.
Ich bin langsam tired.
Niemand wollte jemals eine Twitter-Tasse haben. Sexy und bodenständig Tassen haben hohen Sammlerwert.
Ja, das ist richtig. Absolut.
Ja.
Mensch, Alena.
Mensch, Till. Jetzt guck mal, wir hatten so eine schöne Schreibwoche. Die war echt so feierlich und gemütlich und gut irgendwie. Wir haben so gut gegessen. Du warst in der Ostsee mit Maike. Ich habe es dokumentiert. Es war so eine gute Zeit und wir kommen irgendwie zurück und alles fackelt ab.
So ganz kann ich es immer noch nicht glauben, aber es ist das, was du vorhin gesagt hast mit Donald Trump und so weiter, das stimmt schon. Seitdem hat man immer eher, ist man oft gut gefahren, wenn man an das sozusagen an das wirklich tatsächlich an den katastrophalen Ausgang geglaubt hat. Und wenn das Ganze jetzt komplett antiklimaktisch zu Ende geht, indem nämlich irgendwie Twitter jetzt einfach so weiter vor sich hin funzelt, dann war auch diese Woche und auch diese Podcast-Folge so ein total Twitter-typisches Ereignis.
Ja, ein bisschen wie als der Maya-Kalender endete und alle
genau.
So dachten, jetzt ist Weltuntergang und dann ist gar nichts passiert, aber naja, wir werden sehen.
Ja, oder auch, wenn man halt dachte, der Typ, der seiner Tochter nicht helfen wollte, die Bohnendose aufzumachen, wäre das Unglaublichste, was man in seinem ganzen Leben erlebt hatte. Und weiß ich nicht, 3 Tage später kam der Typ, der irgendwie so getan hat, als hätte er in seinem Zimtmüsli
Schrimps
Garnelenschwänze gefunden,
ja.
Genau. Und dann stellte sich raus, dass er alle seine Freundinnen miss- oder mindestens schlecht behandelt hat. Also vielleicht.
Es gibt
ist
jetzt
auch
weniger Gelegenheit von Leuten, sich komplett zu entblößen als Vollidioten. Und vielleicht ist es auch für uns am Ende die Rettung, dass wir jetzt nicht mehr Gefahr laufen können.
Du meinst, dass
wir als totale Nulpen zu enttarnen.
Ja, wir haben es geschafft, Twitter zu überleben, ohne selber jemals der Main Character zu werden.
Ja.
Wir haben eigentlich, okay, Elon Musk 0, Sexy und Bonchen nicht 3. Alter, ey. Dann lass uns aufhören, so, während wir on top sind.
Absolut.
Also mit der Folge meine ich
mit
jetzt.
Mit der Folge. Ja, guck mal, und sie ist kürzer geworden als die allermeisten.
Das ist schon eine Sonderfolge, oder? Oder eine Bonus-Episode, oder nicht?
Für unsere Subscriber, meinst du? Die uns auf Patreon unterstützen. Es ist so ein bisschen eine Zwischenepisode. Das stimmt.
Ja.
Nächstes Mal reden wir wieder irgendwie übers Schreiben.
Über den Wert unserer Arbeit,
wirklicherweise. Genau. Der jetzt ohne Twitter auch irgendwie wieder ein anderer wird. Naja, davon nächstes Mal.
Du, erstmal werde ich jetzt mal in Ruhe gesund.
Genau, du bitte gesunde in Ruhe und wenn du soweit bist, sprechen wir uns.
Darauf freue ich mich.
Ich
Alles
mich
Gute,
auch.
Alena.
Tschüss, Till.
Tschüss.